Ja, der Urs hat es schon schön eingeleitet, wo wir heute hingehen vom Thema. Aber noch bevor wir eigentlich dorthin kommen, möchte ich noch mal ein bisschen aufgreifen, wo wir eigentlich beim Chris letzte Woche so ein bisschen stehen geblieben sind. Weil das ist doch sehr wichtig, dass wir unseren Text, wo wir dann ein bisschen mehr reintauchen wollen, auch wirklich verstehen. Und zwar hat er uns erzählt vom Petrus und vom Johannes, wo zum Nachmittagsgebet in den Tempel gehen. Zu einer Zeit, wo sich die frommen Juden dort versammeln, um ja, zu Gott zu reden, ins Gebet zu gehen. Und wo sie dort ankommen, treffen sie ja den Gelähmten vorne dran. Und er bittet sie eigentlich nur um Geld. Und sie sagen, hey, Geld haben wir kein. Aber was wir dir geben können, ist, du sollst aufstehen im Namen von Jesus und laufen. Und sie nehmen der Gelähmte, er steht auf und er kann tatsächlich laufen. Von dem Moment an weicht er nicht mehr von der Seite von Petrus und von Johannes und geht mit ihnen in den Tempel. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die dort am Betten waren, ja gewusst haben, wer der Gelähmte ist. Der wird nicht das erste Mal dort sein. Und gerade die, die vor Ort auch gewohnt haben und nicht extra von weiter weg dort hinpilgert sind, werden ihn auch gekannt haben. Und wenn man sich so überlegt, was dann passiert, ich habe mir das probiert vorzustellen, dann ist man dort am Betten und dann sieht man plötzlich, so, hey, den haben wir doch vorher nicht gesehen. Die einen denken, oh ja, nicht ablenken lassen, ich bin ein frommer Jude, also weiter beten und probieren dran zu bleiben, aber nebendran fängt es an, und so ein Ausschlag, ist das nicht der, den wir kennen, der da vorne dran, der amix hockt und so, das aber, was? Sie schauen umeinander, es langsam bildet sich so ein bisschen Unruhe und sie merken tatsächlich, das ist der, der gelähmt ist, wo wir heute, wo wir da reingelaufen sind, vorne dran hocken gesehen haben. Und sie fragen sich, woher und wie kommt das? Und in dem Moment stehen Petrus und Johannes dort und ergreifen die Gelegenheit. Und sie erzählen von Jesus und sagen, hey, der Mensch, der Mann, er ist geheilt worden, weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Und im Namen von Jesus Christus kann er jetzt wieder laufen. Sie verkündet in einer kurzen Zeit ganz vielen Menschen vom Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und das bleibt nicht allen natürlich unbemerkt. Wie gesagt, es muss eine ziemliche Aufruhr gegeben haben. Am Schluss sind auch 5'000 Männer statt, also das heisst Männer mit Frau und Kind unter Umständen. Also noch mehr als 5'000 Leute haben sich für Jesus an diesem Tag entschieden. Und dort wollen wir jetzt einsteigen. An dem Punkt, oder, wo das passiert ist und schauen, was dann weitergegangen ist. Und zwar ist es so, ihr seht es da, ihr könnt es auch noch ein bisschen mitlesen, aber ich tue es euch auch gerne einfach erzählen. Dort waren ja Tempelwachen, die führenden Priester, die auch den Opferkult und so weiter durchgeführt haben. Und ihnen ist das auch nicht einfach so ein bisschen durch die Lappen gegangen, dass etwas Grosses gerade passiert. Und sie gehen an und merken, hey, die erzählen da von Jesus. Und ihre Reaktion darauf ist ganz einfach. Hey, das könnte gefährlich sein, was da passiert. Warum? Kommen wir später noch dazu. Sie sagen, wir verhaften die jetzt einmal, morgen müssen die gerade stehen vor einem jüdischen Rat. Und der jüdische Rat, der ist aus den Sadduzäern, die wir hier in diesem Text auch davon lesen, und Pharisäer primär bestanden. Die haben zwar ganz unterschiedliche Glaubensbilder gehabt, tatsächlich. Ich werde heute aber wenig auf die Pharisäer zugehen, sondern eher über die Sadduzäer werden wir ein bisschen reden. Und schauen, was in ihnen echt vorgegangen ist in dem Moment, was in ihnen ausgelöst worden ist und was das für uns oder für uns mit unserem Umfeld auch bedeuten könnte. Und dazu müssen wir jetzt wirklich uns ein bisschen Zeit nehmen, einfach über die Sadduzäer zu reden. Weil die Sadduzäer, das ist sozusagen der jüdische Adel gewesen. Das sind die Oberhäupter, so die Oberschicht, meine ich, in der jüdischen Gesellschaft gewesen. Unter ihnen ist unter anderem Bewachung vom Allerheiligsten gsi. Also sie haben den Ort bewacht, wo seit jeher der Ort ist, wo Gott ihnen begegnet. Das ist eine besondere Stellung. Ebenfalls haben dort ganz viele von den Priestern dazugehört, vor allem die Hohepriester. Das heisst, sie sind auch für die Opfergabe und den Opferkult zuständig gewesen. Sie haben also nicht nur den Ort bewacht, wo Gott ihnen begegnet, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass all die Gesetze gehalten werden, damit eben Gott mit ihnen in Beziehung treten kann und dort, wo die Beziehung kaputt gegangen ist, die wiederhergestellt wird. Auch das eine sehr privilegierte und wichtige Rolle im jüdischen Glauben. Und zudem haben sie aus dem Grund auch als Nebeneffekt ziemlich grossen Einfluss gehabt. Einerseits wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch politisch. Und es war so, dass die Römer eigentlich immer nur mit ihnen Geschäfte gemacht haben. Wenn sie so ein bisschen die Juden haben wollen steuern, dann haben sie sich an die Sadduzäer gewandt. Und die haben dann mit ihnen irgendwelche Deals abgemacht und geschaut, dass dann eben das alles passt, sowohl für die römischen Beamten, sage ich jetzt mal, wie auch für sie als die religiösen Führer der Juden. Sie haben also sehr viel Machteinfluss gehabt. Und dann müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen wissen von ihnen, sie haben nicht an den Messias geglaubt. Sie haben auch nicht an Auferstehung geglaubt. Das haben sie alles als ein Humbug gehabt. Das Einzige, was sie daran geglaubt haben, sind die 5 Bücher Mose. Propheten, Weisheitsbücher, Psalmen, von dem haben sie grundsätzlich nicht so viel wissen. Zumindest nicht, wenn es darum gegangen ist, als religiöse Schriften, die auch grundlegend sind. Sie haben sich immer auf die 5 Bücher Mose, also auf die Tora bezogen. Und das Reich Gottes haben sie auch ganz anders verstanden, als wir das würden tun. Für sie war das Reich Gottes in der Gesellschaft drin verankert und in der damaligen Kultur. Für sie hat Gott das so wie angelegt. Und er ist Herrscher über das, wie es hier läuft. Also die römische Politik und ihre Position da drin, das haben sie als Gottes Reich wahrgenommen. Als etwas, das Gott so gemacht hat. Und ja, dann stehen sie eben dort und erfahren, dass 5'000 Leute zum Glauben gekommen sind. Und für uns klingt das ja im ersten Moment eigentlich mega cool. Oder wir würden sagen, hey, so toll, oder? Leute, die jetzt am Reich Gottes teilhaben. Aber für die Sadduzäer war es eben genau andersrum. Sie haben sich gedacht, Scheibe, wenn jetzt da die 5'000 Leute schon nicht mehr unter unseren Fuchteln sind, wenn es so weitergeht, dann verlieren wir unsere Stellung in der Gesellschaft. Und was es dann dazu nicht noch besser gemacht hat, ist, dass die Juden, die so eine Messias-Hoffnung hatten, die sind in der Gesellschaft eigentlich bekannt gewesen, dass sie eher mal für Tumult gesorgt haben. Also das wären zum Beispiel Pharisäer. Pharisäer, die haben an den Messias geglaubt, aber auch Zeloten und so weiter, die haben ja das Reich Gottes wieder hinbringen und die haben an den Messias und die Endzeithoffnung und das letzte Gericht so auch geglaubt, wie sie es in den Propheten drin ja lesen. Und die sind sehr oft dafür bekannt gewesen, dass sie halt für Aufruhr ein bisschen eher rebellische Gedanken hatten gegenüber dem Römischen Reich. Das Römische Reich war für sie ja auch ein Feind. Und ja, darum haben sie nicht so viel damit anfangen, wenn jetzt da 2 kommen und sagen, wir verkünden den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und also der Petrus und der Johannes kommen also in das Gefängnis und am nächsten Morgen stehen sie vor dem jüdischen Rat, sozusagen vor Gericht. Und sie stellen eine Frage, hey, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und die Antwort würde ich euch gerne vorlesen von Petrus. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christus des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. In vielerlei Hinsicht ist das nicht eine Antwort, die sie erwartet haben. Sie haben ja die gebildete Schicht kennt. Und jetzt kommt ein Petrus und er fängt an zu argumentieren mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament, ganz am Ende. Das lesen wir nämlich im Psalm 118. Und das hat schon mal überrascht. Und das andere ist, es war auf gar keinen Fall das gewesen, was sie an ihrer Stelle als führende Männer mit viel Macht und Einfluss haben wollen hören. Dann, wenn wir das eigentlich noch mal durchgehen, mit anderen Worten, sagt der Petrus an dieser Stelle, das ganze Konstrukt, auf das ihr da baut, indem ihr über den Tempelkult eure Macht ausübt, ist jetzt vorbei. Gott stellt die Welt wieder auf ihre Füße. Er wird einen neuen Tempel errichten und der alte wird vergangen sein. Ein neues Zeitalter bricht an, in dem der Begegnungsort von Gott und Mensch nicht mehr der physische Tempel ist, wie bis anhin. Mit der Auferstehung von Jesus Christus hat das Zeitalter angefangen. Das ist eigentlich die Aussage von Petrus. Er sagt, hey, das, was war, ist vergangen und etwas Neues entsteht. Und inwiefern in diesem neuen Konstrukt die Sadduzäer noch an ihrer Machtposition würden bleiben, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber es war sicherlich genug, damit sie sich gefürchtet haben, ihre Macht zu verlieren. Sicherlich religiös, wenn nicht sogar gesellschaftlich und politisch. Und wenn wir jetzt die Sadduzäer so ein bisschen anschauen und sagen, hey, sie sind bekannt dafür, dass sie das Reich Gottes in der Gesellschaft, in der damaligen Kultur verankert gesehen haben, dann könnten wir jetzt schnell auf die Idee kommen, zu sagen, ah, das entspricht ja eigentlich auch unserer Gesellschaft, vielleicht am liberalen Mensch, nenne ich es jetzt einmal, wo sagt, hey, alles, unsere Maßstäbe, die müssen sich daran orientieren, an den Wert der Liebe und an der Wissenschaft. Oder anders gesagt, sie machen, oder, ja, doch, an der Wissenschaft. Und in so einer Weltanschauung, wo alles über einfach Liebe und Wissenschaft definiert ist, würde ich sagen, brauchen wir nicht unbedingt einen Gott. Anstelle vom Glauben an Gott tritt dann die Menschheit, die sagt, durch die Wissenschaft und neue Erkenntnisse können wir uns immer mehr optimieren. Und solange das im gegenseitigen Konsens passiert, ist auch alles erlaubt. Also anders gesagt, alles ist erlaubt, solange alle Beteiligten damit einverstanden sind und es keine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, die dagegen spricht. Das ist jetzt sehr eine kurze Definition. Und sie wird sicherlich nicht alles sagen, aber ich meine, einen Teil von dem tatsächlich bei uns in der Gesellschaft zu sehen. Und ihr seid aber auch angehalten, da auch weiterzudenken und reflektieren, in was für einer Gesellschaft wir sind und ob ihr da wirklich würdet so zustimmen. Wie gesagt, das ist noch nicht so der Weisheit letzter Schluss, aber ich glaube doch, dass wir da Parallelen machen können. Aber auch wir sind in gewisser Hinsicht gar nicht so viel anders als die Sadduzäer. Wir sind nämlich von dieser Gesellschaft geprägt. Und das ist grundsätzlich gar nicht etwas gerade zuerst Problematisches. Wir haben immer noch sehr viele christliche Werte, die in unserer Gesellschaft drin verankert sind, dass wir sagen können, wir können eigentlich froh sein, werden wir davon geprägt. Aber wir können nicht sagen, dass wir zu 100% von Gott geprägt sind und alles, was ein bisschen schlecht ist, von der Gesellschaft her, uns nicht prägen würde. Und wenn man in unser Leben hineinschaut, dann bin ich ziemlich sicher, dass ihr nicht könnt sagen, dass ihr perfekt sind, vollkommen, und dass all eure Entscheid sich 100% nach dem Willen von Gott ausrichtet. Und dementsprechend haben wir auch Teil in uns drin, wo eben nicht nach dieser neuen Ordnung, nach dieser neuen Schöpfung, wie sich Gott denkt, funktioniert. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir sehr ähnlich wie Sadduzäer. Gerade wenn es um unser Leben geht, sind wir, glaube ich, sehr gerne am Machthebel und sagen selber, wo es durchgeht. Wir sind versucht, Sachen selber zu entscheiden, und an gewissen Orten dürfen wir das sicherlich auch. Ich glaube nicht, dass Gott uns gar keinen Gestaltungsfreiraum von unserem Leben gibt, aber er möchte der Federführende irgendwo sein, der dir zeigt, wie man als Mensch leben kann. Nicht im Negativen dir alles zu verbieten, sondern dir zu zeigen, wie das Menschenleben als Mensch aussieht. Wie es miteinander, untereinander auch funktioniert. Ich glaube, Gott hat ganz viel darauf zu sagen, was uns gut tut und was nicht. Und das ist manchmal nicht so einfach. Weil Gott möchte dementsprechend auch in dein Leben hineinreden, wenn er mit dir unterwegs ist. Und das wäre jetzt bei den Sadduzäern eigentlich auch möglich gewesen. Sie haben eine andere Weltanschauung gehabt, ein anderes Verständnis von der Gesellschaft, vom Reich von Gott. Und jetzt sind da die Jünger und reden von etwas, wo anders ist. Sie reden von Jesus, der auferstanden ist. Und ich glaube, es hat einige von ihnen gut da, auf die Veränderungen einzugehen. Vielleicht sind die einen gar nicht so am rechten Ort gewesen, wenn sie so in die Position geboren werden, wo sie so viel Macht haben. Vielleicht hätten sie lieber ein anderes Leben gehabt. Vielleicht hat aber auch bei Leuten, die wirklich gute Führungspersonen gewesen sind in diesem Bereich, Gott ihnen gar nicht gesagt, dass sie alles aufgeben müssen. Vielleicht hat er ihnen eine ähnliche Verantwortungsposition gegeben, wie der Petrus oder der Johannes hatten, oder Paulus später auch, wo sie wirklich eigentlich eine grosse Verantwortung und viel Macht gegenüber gerade der jungen Christenheit hatten und die auch haben wahrnehmen müssen. Es hat also nicht alles gerade so schwarz-weiß gedacht werden von wir sind an der Macht und nachher nicht mehr, sondern es hat vielleicht auch einen Weg gegeben, wo Gott mit ihnen recht coole Sachen gemacht hat, wie wir es zum Beispiel beim Paulus eben gesehen. Und trotzdem haben sie es nicht hingebracht. Sie haben nicht hingebracht, das Alte loszulassen und sich aufs Neue einzulassen. Sie sind wie verhindert gewesen. Ich würde sagen, sie haben wie den inneren Gegenwind verspürt und nicht den Mut gehabt, den zu überwinden. Und wie sieht es bei dir so aus? Was passiert, wenn Gott dir deine kleine Welt auf die Füße stellt und Sachen will anpacken, wenn alles vergeht und Neues anfängt? Bist du dann bereit, dem inneren Gegenwind zu begegnen und mit Hilfe von Gott und mit Christen den Gegenwind zu überwinden, genug Kraft aufzubringen, damit man vorher in dem Bild oder vom Velo, dass man dann auch wirklich gegen den Gegenwind fahren kann und nicht einfach stehen bleibt oder schon fast hinterher wieder zurückfährt. Also mir macht das am meisten Fall Angst. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Ich habe gerade etwas, was mich immer wieder beschäftigt, ist das Thema Lebensrhythmus. Gerade wenn viele Umstellungen sind oder Sachen passieren, dann kann es mir wie passieren, dass ich plötzlich meinen ganzen Rhythmus immer mehr in die Nacht hineinschiebe. Und es wird immer später. Das Resultat ist dann am nächsten Morgen, stehe ich auf, bin völlig knülle und habe keine Energie mehr und komme so, ja, ich bin schon sonst am Morgen Muffel, aber dann noch mehr, komme dann gerade so knapp aus dem Haus, dass es gerade noch lange um zum Beispiel ins Ingenieurbüro zu gehen. Da ist es ein bisschen einfacher, weil ich nur eins tun muss. Aber ich merke dann, der ganze Tag ist irgendwie davon geprägt. Ich bin unverträglicher, schneller gereizt. Man könnte eigentlich zusammenfassen, meine Liebe für andere ist einfach immer näher am Nicht-mehr-Existenz sein, weil einfach ich mit mir selber und meiner Müdigkeit so beschäftigt bin. Und gerade letztens ist mir das auch wieder passiert, als ich dann in dem Gottesdienst gehockt bin und jemand etwas erzählt hat und ich plötzlich gemerkt habe, dass Gott genau das anspricht und sagt, hey, so der Einfluss von dem völlig in Abend hineinleben und am Morgen dann wirklich müde aufstehen, der führt dich an einen Punkt, wo ich es nicht so cool finde, wie du als Christ unterwegs bist. Und dann fordert es mich amigs raus. Weil dann kommen Ängste auf. Weil, und das sind eigentlich ganz doofe Ängste. Ich schaue am Abend dann gerne noch irgendein YouTube-Video schauen oder irgendwie einfach mich beschäftigen mit Filmmedien, sage ich jetzt einmal. Und was dann passiert ist, nach dies nach geht auch so ein bisschen die stille Zeit weg. Und ich verlerne ein Stück weit sogar, wie, dass ich mich gut erhole in diesem Moment. Und dann kommt die Angst auf, ja, aber wenn ich am Abend jetzt nicht mehr meine Videos schauen kann, wenn ich am Abend nicht noch das oder jenes kann tun, um mich zu entspannen, was ja eigentlich völlig in Lüge ist, weil es bringt mir meistens eher das Resultat, dass ich noch später ins Bett gehe, was mache ich dann? Und ich habe das Gefühl, ich bin völlig aufgeschmissen. Dabei sagt mir Gott schon lange, ja, du kannst dir Zeit nehmen mit mir, du kannst das machen, einfach mal hinhocken, zur Ruhe kommen. Er zeigt mir einen Lebensrhythmus auf, der vielleicht besser wäre. Und trotzdem kommen all diese Fragen auf. Und im Kopf weiss ich, sie sind doof. Und trotzdem beschäftigt sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch ihr kennt so Situationen. Vielleicht nicht mit dem Thema Lebensrhythmus. Aber ich glaube, auch Gott hat euch schon Sachen gesagt, die ihr nicht gerade einfach gefunden habt. Hey, so super, die beste Einladung. Ich reagiere jetzt gerade positiv darauf und verändere mein Leben. Ich glaube, wir sind da manchmal eher wie Pharisäer, die ein bisschen Schiss haben, die Angst zu überwinden. Ja, es braucht Mut, sich vom Alten und Bekannten zu lösen. Das ist auch der heutigen Wissenschaft völlig bekannt. Veränderung fordert ziemlich raus. Und erst recht, wenn sie vor Selbstgerechtigkeit zu Gottesgerechtigkeit gehen soll. Wenn alte Muster, die man richtig gut eingespielt hat, sollen durchbrochen werden. Und neue, gesündere eigentlich rum wären, wo man sich darauf einlassen könnte. Und ich glaube, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Für das zu kämpfen, wo einem Jesus in einem hinein anstößt. Und ihm einfach zu vertrauen, dass er schon weiss, wie er den Menschen geschaffen hat, wie er uns gemacht hat. Es gibt schließlich auch niemanden, der uns besser kennt als er. Und dann gibt es natürlich auch den Gegenwind, wie ihn der Petrus und der Johannes erleben. Wie ihn der Urs auch vorher in der Einleitung oder in seiner Moderation auch erwähnt hat. Zum guten Glück ist das in unserer Gesellschaft nicht immer ganz so extrem. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, wie das dem Johannes und dem Petrus passiert ist. Aber ich glaube, auch wir erleben Gegenwind von unseren Mitmenschen. Vielleicht ist es dann eher, dass sie uns komisch anschauen und denken, was hast du für eine veraltete Sicht auf die Welt? Uns vielleicht ein bisschen belächeln für unseren Glauben. Vielleicht denken sie auch, hey, du bist völlig konservativ hinein und wissenschaftsfeindlich. Das kann durchaus sein und ich glaube auch, dass das manchmal ziemlich herausfordernd ist. Ich habe auf jeden Fall immer wieder im Ingenieurbüro auch mit so Aussagen zu kämpfen. Meistens ein bisschen zynisch und sarkastisch, aber irgendwie gleich ein bisschen ernst gemeint. Und lustigerweise meistens auch von denen, wo wir fast am nächsten stehen. Und in so einem Moment ist es natürlich einfach zu sagen, ja gut, dann höre ich auf, von Jesus zu erzählen. Das wäre einfacher, weil da kommt ja irgendwie Gegenwind entgegen. Und der Petrus und der Johannes werden an dieser Stelle vom jüdischen Rat aufgefordert, nicht mehr davon erzählen. Und wenn wir, weil wir Angst haben, was andere von uns denken, wie andere auf das reagieren, wie ich die Welt verstehe, weil ich an Gott glaube, würde sagen, wir erzählen es nicht mehr, dann würden wir eigentlich dieser Bitte, die der jüdische Rat an den Petrus und den Johannes stellen, wie folgen. Aber die Antwort von Petrus und Johannes, die geht ein bisschen anders und die möchte ich gerne auch noch vorlesen. Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach raus sollen, unreflektiert, überall und zu jeder Zeit einfach drauf losreden sollen. Ich glaube, wir tun uns gut daran, zu reflektieren, wo das dran ist und wo Gott auch gerade etwas sagen will. Aber es bedeutet, wir sollen mutig sein. Dort, wo wir merken, dass es dran ist, den Maul aufzutun, das Maul aufzutun oder etwas zu sagen, anders zu handeln, für jemanden einzustehen, der vielleicht im Arbeitsfeld eher ein bisschen gemobbt wird, schon fast. Oder, ja. Ich glaube, dort, wo Gott uns zeigt, dass wir aktiv werden sollen, etwas machen sollen, dürfen wir mutig sein und mit Weisheit dem Gegenwind entgegentreten. Und für unseren Glauben, für Jesus einstehen und gespannt sein, was Gott daraus macht. Vielleicht kommen ja auch plötzlich 5000 Menschen zum Glauben. Oder wenigstens der eine wäre ja auch so schön. Es muss nicht immer ganz so viel sein. Und damit sind wir eigentlich schon ein bisschen am Schluss. Und wir merken uns, wenn Gott unsere Welt auf den Kopf stellt, etwas anfängt zu verändern, dann lässt uns das nicht kalt. Dann macht das etwas mit uns. Und das muss uns nicht beängstigen. Es ist einfach, es gehört zum Menschsein dazu. Und der Gegenwind, der dann entsteht, ob durch andere oder durch uns selber, ist eigentlich einfach eine Konsequenz aus der Veränderung heraus. Also, schön gemütlich bleiben und sagen, hey, es ist nicht so schlimm. Es ist das, was zu erwarten ist. Werden wir verändert und dann kommen halt die Leute an, die nicht verändert sind. Ja, das wird Gegenwind geben. Und das Dritte, das ist eigentlich etwas, was wir uns vornehmen wollen. Wir wollen mutig und mit Weisheit dem Gegenwind begegnen. Und uns einfach darauf vertrauen, dass Gott uns da drin auch leitet. Und jetzt dürfen wir von der Predigt weggehen und richtig Abendmahl.